Hey und hallo, willkommen zu meinem Podcast Erfolg durch Ernährung. Ich bin Gabi und hier hörst du in kompakter Form jede Menge Infos, Impulse und Tipps, um deinen Körper zum besten Teampartner zu machen und mit Leichtigkeit deine Bestform zu erlangen. Wie erreichst du Gewichtsziele und wie bekommst du Stoffwechsel- und Krankheitssymptome ganz nebenbei in den Griff? Hier findest du alltagstaugliche Antworten aus meiner Praxis- und Coaching-Tätigkeit, damit du deine Gesundheit selbstwirksam in die Hand nehmen kannst. Du kannst so viel tun. Also, los geht's! Viele Menschen leiden unter Sodbrennen oder Reflux und gehen davon aus, ein Überschuss an Magensäure verursacht ihr Problem. Meistens ignoriert oder sogar abgelehnt, wird hingegen die Theorie des Magensäuremangels als Ursache für Sodbrennen oder Reflux. In der letzten Folge habe ich dir schon einiges über die Magensäure und die Folgen mangelnder Produktion erzählt. Gerade im Zusammenhang mit Reizdarm, Motilitätsstörungen und SIBO finde ich dieses Konzept hochinteressant. Und in der heutigen Folge spreche ich unter anderem über Kardia-Insuffizienz, über Magensäureblocker und natürlich darüber, wie man bei einem Magensäuremangel in die Therapie einsteigen kann. Am besten hörst du in Teil 1 dieser Folge rein, falls du noch nicht mit den Aufgaben der Magensäure vertraut bist. Wir bauen nämlich gleich direkt auf diesen Inhalten auf. Vermutlich hast du dich als Reizdarm- oder SIBO-Betroffener schon damit auseinandergesetzt, dass deine Beschwerden meistens hartnäckig bestehen bleiben, weil die Rahmenbedingungen deiner Verdauung suboptimal sind. Die meisten Reizdarm- und SIBO-Patienten leiden nämlich unter massiven Motilitätsstörungen sowie Aufspaltungs- und Verdauungsschwächen. Forscht man über Blutuntersuchungen nach, findet man im Labor meistens keine Auffälligkeiten im Hinblick auf die generelle Fähigkeit der Bauchspeicheldrüse, Verdauungsenzyme zu bilden. Auch bildgebende Verfahren zeigen typischerweise keine organischen Beeinträchtigungen. Vielfach wird das Gallensäureverlustsyndrom als Ursache ins Rennen geworfen. Hierzu mache ich in naher Zukunft eine eigene Folge, da empfehle ich dir, meinen Podcast bei deinem Podcast-Anbieter zu abonnieren, wenn du hierzu weitere Informationen haben möchtest und verstehen möchtest, was hinter diesem Begriff steht und wie du mit so einer vielleicht vermeintlichen oder auch tatsächlichen Diagnose umgehen kannst. Wenn du den Podcast abonnierst, dann bekommst du automatisch eine Information, wenn neue Folgen erscheinen und bist dann direkt informiert. Was eine Anamnese jedoch recht häufig ergibt, ist eine suboptimale Ernährung mit einer deutlich zu geringen Zufuhr von Proteinen und Fettsäuren, meistens gekoppelt mit häufigem Snacken und oftmals mit so einem Durcheinandergefuttere bei der Arbeit, beim Fernsehen oder zwischendurch. Zur Rolle der Ernährung sage ich später nochmal was. Wichtig ist mir, dass du die in Folge 1 genannten Zusammenhänge wirklich verstanden hast und sie wirklich dir auf der Zunge zergehen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn dann wird dir höchstwahrscheinlich klar, warum allein schon eine mangelhafte Magensäureaktivität bedingend für einen Großteil deiner Beschwerden sein kann. Und warum es auch so wichtig ist, dort anzusetzen, also an der Ursache der Beschwerden, wenn du in die Behandlung deiner Probleme einsteigst. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Thema SIBO für dich als relevant erachtest, warum du nicht nur ausschließlich zum Beispiel mit Antibiotika, chemisch oder pflanzlich, oder mit Probiotika oder mit Enzymen arbeiten solltest, denn da behandelst du mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit an der Ursache vorbei und machst so ein bisschen Symptomretusche vielleicht und da wirst du mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Rückfälle erleiden oder vielleicht sogar gar keinen Behandlungserfolg verbuchen können. Und ich sage das so deutlich, weil ich in meiner Praxis oder auch in meiner Facebook-SIBO-Gruppe, die ich extra ins Leben gerufen habe, um da ein bisschen Austausch zu intensivieren, weil ich da häufig gefragt werde, ob eine SIBO eigentlich wieder komplett weggehen kann. Und ich sage dir ganz klar, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, ja, das kann sie. Allerdings muss man sich auch mal vor Augen führen, warum so eine SIBO oder auch andere Reizdarmbeschwerden überhaupt entstehen oder warum die im Körper verbleiben. Das liegt nämlich im Regelfall daran, weil die Rahmenbedingungen der Verdauung suboptimal sind. Und dass diese Rahmenbedingungen suboptimal sind, ist in der Regel, in der überwiegenden Zahl der Fälle, selbst gemacht. Das hängt mit dem Lebenswandel bzw. dem Ernährungslifestyle zusammen und ist nicht ein unabwendbares, angeborenes Schicksal, wie viele Menschen meinen, sondern das hat wirklich mit dem Lifestyle zu tun, mit der Ernährungsweise oder mit der Organisation der Ernährung oder der Art und Weise, wie man sich ernährt, zu tun. Und da kann jeder Einzelne von uns ansetzen, beziehungsweise sollte jeder Einzelne von uns ansetzen, um Rückfälle zu vermeiden. Und die ausreichende Zufuhr von Eiweißen beziehungsweise das Einhalten von Mahlzeitenpausen oder das gute Kauen, das sind ganz, ganz einfache und zugleich wahnsinnig mächtige Schritte, die über die Gesundheit deines Verdauungssystems mitentscheiden. Dazu später aber, wie gesagt, nochmal mehr. Zurück nochmal zum Thema Magensäuremangel und Sodbrennen. Ich sprach in der ersten Folge eingangs über die Rolle der Magensäure bei Sodbrennen und Reflux. Und jetzt kommen wir endlich nochmal dazu, wie die Zusammenhänge dabei aussehen. Typischerweise geht man, wie erwähnt, davon aus, dass ein Sodbrennen oder Reflux entsteht, weil ein Überschuss an Magensäure besteht. Die Theorie ist einfach zu verstehen. Diese Säure, die übermäßig da ist, steigt, meistens begünstigt durch einen schwachen Magensphinkter. Das ist der Muskel oben oder die Öffnung sozusagen oben, in die Eintrittspforte in den Magen, steigt also über diesen in die Speiseröhre hoch und verursacht das unangenehme Brennen. Also der Magensphinkter ist in diesem Fall ein ringförmiger Muskel, der Speiseröhre und Mageneingang verbindet. Und anders als viele Menschen denken, ist das keine Klappe, die nicht richtig schließt, sondern das ist ein Ringmuskel, ähnlich wie in unserem After, dem manchmal einfach etwas Spannkraft fehlt, um richtig zu schließen. Und genau das passiert in vielen Fällen auch. Wenn der obere Magensphinkter nicht ganz dicht ist, mal ganz platt gesagt, dann spricht man auch von einer sogenannten Kardia-Insuffizienz. Kardia ist der Name dieses oberen Magensphinkters und eine Insuffizienz ist eine unzureichende Funktionsfähigkeit. Falls du mal eine Magenspiegelung gemacht hast, hast du diesen Begriff vielleicht schon mal in deinem Befund sogar gelesen. Und wichtig ist für mich, in den allerseltensten Fällen ist die Kardia kaputt oder ist diese Schwäche angeboren oder ein unabwendbares Schicksal. Wie jeder Muskel profitiert auch das Gewebe des oberen Magenringmuskels, auch wenn wir den nicht willkürlich bedienen können, anders als jetzt eine Skelettmuskulatur beispielsweise. Die profitiert von vernünftiger Ernährung bzw. leidet, andersrum gesprochen, unter mangelhafter Versorgung. Und vor allen Dingen eine proteinoptimale Ernährung und eine Versorgung mit allen Baufunktions- und Reparaturstoffen hilft, hier wieder Spannkraft reinzubringen. Das geht natürlich mit optimaler Bildung von Verdauungssäften und Verbesserung eingeschränkter Motilität einher, das ist klar. Und welche Stoffe dir gegebenenfalls fehlen, das kannst du über einen vernünftigen Checkup feststellen. Dabei wird in deinem Blut oder werden in deinem Blut unter anderem die Mikronährstoffe bestimmt. Und nur mal so als Orientierung bei mir in der Praxis erhebe ich da um die 50 bis 80 Werte. Du siehst also, dass ich da ganz ausdrücklich nicht von diesem zweijährigen Standard-Checkup in deiner Hausarztpraxis spreche, sondern schon von einem auch auf einer individuellen Anamnese basierenden, umfassenden Checkup. Und darüber kann man schon sehr gut feststellen, was der Körper braucht, beziehungsweise wie er im Hinblick auf seine Versorgungslage dasteht und was man vielleicht auch übergangsweise mal supplementieren kann, wenn man das offensichtlich gerade über die normale Basisernährung nicht hinbekommt. Und jetzt haben wir schon gerade gesagt, diese Kardioinsuffizienz, die begünstigt natürlich ein Aufsteigen von Säure. Jedoch nicht nur von Säure, denn wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Gegenpart sozusagen zu diesem Magensäureüberschuss, den es ja tatsächlich auch gibt in vielen Fällen, aber auch ein Magensäuremangel sein kann. Und auch bei diesem, da kommen wir gleich zu, steigen manchmal bestimmte Säfte sozusagen oder Saftbestandteile in den oberen Verdauungstrakt hoch. Und auch da ist natürlich eine Kardia-Insuffizienz durchaus begünstigend. Das heißt, so oder so lohnt es sich natürlich, da über die Ernährung oder über die Zufuhr geeigneter Mikronährstoffpräparate in irgendeiner Form besser zu versorgen sozusagen. Magensäureüberschuss entsteht insbesondere durch Genussgifte und Stress. Früher gab es immer so diesen Spruch, Wein, Weib und Gesang, oder das heißt, ich habe ihn früher öfter gehört, heutzutage weniger, Wein, Weib und Gesang so als Ursache auch für vielerlei Beschwerden im Verdauungstrakt. Und dazu kommt oft eine stark säureüberschüssige, ungesunde Ernährung, vielleicht sogar ein Kombi mit Medikamenten. Das kann alles einen stark übersäuerten Magen sozusagen begünstigen. Und wenn dann eben so ein Missverhältnis besteht zwischen Säureproduktion und Schutzstoffen, dann kann das eben zu besagtem Brennen durchaus führen. Und in der Schulmedizin gibt es da eine typische Medikation. Da werden vielfach sogenannte Protonenpumpenhemmer oder Protonenpumpeninhibitoren beziehungsweise landläufig Magensäureblocker genannt eingesetzt. Und dazu möchte ich einen kleinen Exkurs nochmal machen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, aus meiner Praxiserfahrung heraus da ein bisschen mehr aufzuklären. Wenn diese Magensäureblocker helfen, dann ist ein Säureüberschuss relativ wahrscheinlich. Vielleicht hat das Missverhältnis von Säure und Schutzstoffen sogar schon zu einer leichten oder auch schwereren Magenschleimhautentzündung geführt. Gastritis heißt die auf schlau. Und wichtig ist, falls du Protonenpumpenhemmer im Einsatz hast, diese sind nicht für eine Dauermedikation geeignet. Das wissen viele meiner Patienten nicht, deswegen sage ich das hier nochmal in aller Deutlichkeit. Diese Präparate funktionieren nämlich so von ihrer Wirkweise her, dass sie die säurebildenden Belegzellen, die hatte ich in der ersten Folge, also in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, in der ersten Folge zu diesem Magensäuremangel erwähnt, das sind die, die Magensäure produzieren, also die Protonenpumpenhemmer, die blockieren und zerstören leider auch auf lange Sicht die säurebildenden Belegzellen. Und da erstens Magensäure für Verdauungsvorgänge benötigt wird und zweitens diese Zellen nicht nur Magensäure bilden, sondern den bereits ebenfalls erwähnten sogenannten Intrinsic Factor, den es braucht, um Vitamin B12 später im Darm aufzunehmen, da gibt es nach hinten raus Probleme. Erstens laufen Verdauungsvorgänge nicht mehr optimal ab, da die Säftebildung beeinträchtigt wird. Insbesondere die Motilität leidet. Vielfach bildet sich eine SIBO im Nachklapp einer langfristigen Magensäureblocker-Einnahme aus. Das finde ich ganz interessant, dass dieser Zusammenhang sehr, sehr häufig besteht. Zweitens wird dieser Intrinsic Factor für die Aufnahme von Vitamin B12 im hinteren Dünndarm benötigt. Fehlt dieser Intrinsic Factor, kommt es zu massiven B12-Mängeln mit allen möglichen verbundenen Symptomen einer Anämie bis hin zu Nervenproblemen. Und ich sage das nochmal in aller Deutlichkeit, weil ich mehrfach wöchentlich Patienten habe, die diese Medikamente seit Monaten oder teilweise sogar seit Jahren verschrieben bekommen, entsprechende Symptome sogar aufweisen und noch nie auf diese Risiken hingewiesen worden sind, beziehungsweise wurde vor allen Dingen noch niemals irgendwie Vitamin B12 untersucht, geschweige denn supplementiert. Und das finde ich fahrlässig. Insbesondere auch, weil es häufig Möglichkeiten gibt, neben diesen Säureblockern über eine Veränderung des Lifestyles und über im Zweifelsfall Mikronährstoffe oder naturheilkundliche Präparate, diese Magensäureblocker auch gar nicht mehr zu benötigen. Und ich finde, da sollte doch der Trend hingehen, unseren Körper hier gut zu unterstützen, mit dem Körper im Team zu arbeiten und eben chemische Medikamente bestmöglich, ja, abzuwerfen, wenn wir sie denn im Einsatz haben. Und ich bin, wie du weißt, ne, großer Fan dieser Selbstwirksamkeit und ich freue mich echt über jeden Patienten, der sich mit seinem Körper und dessen Funktion sowie der Wirkweise von Medikamenten beschäftigt, um eben Zusammenhänge zu verstehen und dann wieder in der Lage zu sein, besser im Team mit dem Körper zu arbeiten. So, jetzt aber endlich zum Magensäuremangel. Ich kündige den hier ständig an und dann verquatsche ich mich wieder hier in Nebenschauplätzen sozusagen. Neben dem Magensäureüberschuss, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, wollten wir ja eigentlich über den Magensäuremangel sprechen. Gibt's denn überhaupt? Hä? Wir sprechen die ganze Zeit über Magensäure und die Folge eines Mangels. Wieso kommt diese Frage erst jetzt? Auch wieder ganz einfach, weil ich ganz, ganz viele Patienten habe, die mit der Information zu mir kommen, dass ihr Hausarzt gesagt hätte, es gäbe keinen Magensäuremangel, das wäre Quatsch. Sie sollen also Protonenpumpenhemmer nehmen, also diese Magensäureblocker, wenn sie Sodbrennen hätten und dann würde sich das schon regulieren. Und im selben Atemzug berichten mir dann viele Betroffene, die auch schon total, ja, betroffen sind im wahrsten Sinne des Wortes und total desillusioniert und frustriert, dass die diesen Rat befolgt hätten und dass es ihnen mit den Magensäureblockern schlechter ging als vorher. Und spannenderweise ging es ihnen dann im Rahmen unserer Behandlung nach der Einnahme Magensaft fördernder bzw. Magensäure stimulierender Präparate deutlich besser. Das ist ja ein totaler Widerspruch eigentlich, ne? Und für mich ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass es durchaus auch sinnvoll sein kann, auf sein Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes zu hören. Denn häufig laufen diese Patienten wirklich monatelang mit der Einnahme dieser Magensäureblocker rum, obwohl es ihnen damit schlechter geht, weil sie es halt verschrieben bekommen haben. Ich verstehe das total, weil man natürlich seinem verschreibenden Therapeuten vertraut und da ja auch irgendwo eine Handhabe haben will und vielleicht nicht genau durchschaut hat, wie das funktioniert und glaubt, das müsste so eine übergangsweise Verschlechterung vielleicht geben. Ich kann immer nur dazu ermutigen, sich, gerade wenn das Bauchgefühl sagt, irgendwas passt da nicht, eine zweite Meinung einzuholen oder vielleicht noch besser oder auch als gute Alternative, sich da wirklich selbstwirksam zu machen und sich mit der Funktionsweise des Körpers vertraut zu machen. Über das Internet geht das mittlerweile ja wirklich auch sehr gut und auch sehr einfach erklärt. Man muss keine schwierigen Physiologie- oder Anatomiebücher wälzen, sondern man kann sich das relativ einfach Sendung mit der Maus mäßig erklären lassen, sodass man dann einfach auch versteht, was im Körper passiert. Denn wenn man sich vor Augen führt, dass Magensäure die eiweißspaltenden Enzyme aktiviert, kommt man der Idee einfach schon mal einen Schritt näher. Ist nämlich deine Magensäureproduktion zu gering, hatten wir ja schon gesagt, leidet die Denaturierung von Eiweißen, also Proteinen, und die Aktivierung der eiweißspaltenden Enzyme. Das heißt, dieses diese Vorstufe des Pepsins, das Pepsinogen, das kann im Magen ohne ausreichende Säureproduktion nicht vernünftig aktiviert werden zu dem eiweißspaltenden Enzym Pepsin. Das heißt, die Vorverdauung und die Aufspaltungsaktivität von Proteinen im Magen ist unzureichend. Das heißt, die Proteine werden nicht vernünftig sozusagen vorbereitet für den Verdauungsprozess. Und wir hatten schon gesagt, als Trigger für nachgelagerte Verdauungsprozesse, die dann im weiteren Verlauf des Verdauungstraktes im Darm stattfinden, da folgt auch eine Trägheit, was eben diese Motilitätsstörung, die ich schon mehrfach benannt habe, hervorrufen kann. Und das ist das eine und ist eine Hauptursache für Reizdarmbeschwerden. Das andere ist, dass nun der Theorie nach diese inaktiven eiweißspaltenden Enzyme, also dieses Pepsinogen, diese Vorstufe, sich eben anreichert und ja im Prinzip keinen Auftrag hat, weil ja einfach meistens zu wenig Eiweiß da ist, um es überhaupt, also als Angriffsfläche sozusagen, und es ist zu wenig Magensäure da, um dieses Pepsinogen zu aktivieren zum Pepsin. Und da wir häufig eben eine zu kohlenhydratreiche und eindeutig zu proteinarme Ernährung durchführen sozusagen und diese auch ursächlich für die geringe Säureproduktion ist, kommen verschiedene Faktoren zusammen. Magensäure fehlt, die Motilität wird träge, Pepsinogen, diese Vorstufe des eiweißspaltenden Enzyms Pepsin, reichert sich an. Der Magensphinkter, also die Kardia, verliert an Spannkraft, dann kommt es oft zur Kardia-Insuffizienz. Und Pepsinogen kann dann über die Speiseröhre hochsteigen und bis in den Rachenraum gelangen. Wir haben schon gesagt, normalerweise aktiviert die sehr saure Magensäure das Pepsinogen zu Pepsin. Was durch die Berichte vieler Patienten gestützt wird, ist, dass augenscheinlich auch eine sehr pH-saure Speise diesen Effekt haben kann. Denn haben wir nun Pepsinogen, also diese inaktive Vorstufe im oberen Verdauungsrohr und essen sehr pH-sauer, dann könnte das eine Aktivierung des Pepsinogens nach sich ziehen. Das heißt, das wird plötzlich im oberen Rachenraum und nicht im Magen aktiviert zu Pepsin. Und es steht also dieses eiweißspaltende Enzym Pepsin, das möglicherweise Schleimhäute im Mund- und Rachenraum angreift. Das würde unter anderem auch das seltsame Zungenbrennen erklären, über das viele SIBO-Patienten klagen oder Reizdarmpatienten auch. Und das sich durch Regulierung der Magensäureaktivität und Motilität im Regelfall normalisiert, so in vielen Behandlungen geschehen. Auch würde das erklären, warum Magensäureblocker, also die das Ganze noch mehr runterfahren, die Säureproduktion, die Symptome verschlimmern und warum die Symptomatik verbessert wird, wenn man plötzlich mit Magensäure aktivierenden Therapeutika arbeitet. Und für mich zeigt dieses Beispiel, dass es ultra wichtig ist, nicht nur das Symptom anzuschauen, in diesem Fall das Sodbrennen, und dass man dann nicht einfach auf dieses Sodbrennen irgendwie so Pauschalpräparate, Säureblocker und Co. verschreibt, sondern was ich super wichtig finde, ist, dass man Ursachenforschung betreibt und den roten Faden erkennt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du unter Sodbrennen leidest, dir die Ursachen und die Zusammenhänge, die ich in dieser und der vorigen Folge beschrieben habe, mal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, dir die Mechanismen in deinem Verdauungstrakt nochmal vor Augen zu führen, um danach zu entscheiden, ob du eher den Verdacht hast, dass du einen Säureüberschuss oder einen Säuremangel hast. Und für beide Fälle, das ist ja auch nochmal ganz wichtig festzuhalten, gibt es naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten, die immer darauf abzielen, Regulation in deinem Körper herzustellen und ihm das zu geben, was er braucht und was ihm gerade fehlt. Und ich weiß, dass die meisten Betroffenen am liebsten die ganze Folge gar nicht angehört hätten, sondern am allerliebsten sofort ganz einfache Therapiehinweise hätten, damit das Ganze dann weg ist. Und dazu habe ich gerade schon gesagt, das ist immer hoch individuell. Ja, das sollte sich an den Ursachen orientieren. Und darum gibt es nicht die eine Therapie, wenn man einen Magensäuremangel vermutet, auch wenn viele Menschen das gerne hätten. Also ich möchte zumindest hier mal ein paar Stichworte einwerfen. Wichtig ist mir nur, dass du bitte berücksichtigst, dass das ein hoch individuelles Thema ist und dass du das wirklich einmal von vorne bis hinten den roten Faden entlang durchdenken solltest. Typische Dinge, also Therapeutika oder Therapieansätze, die ich in der Praxis einsetze, sind zum Beispiel die Ernährungstherapie. Da nehme ich vor allen Dingen die Proteinzufuhr unter die Lupe, auch die Fettsäurezufuhr, die Telleraufteilung, die Mahlzeitenpausen, die Trinkmenge, das Kauen und die Achtsamkeit beim Essen. Also wie und wo und in welchen Umgebungen esse ich. Ich erstelle da laborbasiert maßgeschneiderte Ernährungspläne. Da habe ich in ganz vielen anderen Folgen schon ganz, ganz viel dazu erzählt. Wenn dir diese Begriffe, die ich jetzt eben aufgezählt habe, nicht sagen, dann hör mal in meine anderen Folgen, vor allen Dingen Folge 2 rein. Da habe ich dir so meine 10 goldenen Ernährungstipps auch mal aufgeführt. Da findest du zumindest die Begriffe wieder und kannst dich da dann so ein bisschen durch die Folgen hangeln. Dazu gehört für mich aber auch die Mikronährstofftherapie, in der ich eben besagte umfangreiche Check-ups von 50 bis 80 Werten erhebe, um ganz zielgerichtet und individuell Baufunktions- und Reparatur Naturstoffe zu supplementieren. Häufig kommen bei mir auch verdauungshaft stimulierende und motilitätssteigernde naturherkundliche Präparate zum Einsatz. Dazu zählen zum Beispiel Bitterstoffe, phytotherapeutische Präparate. Ganz oft arbeite ich mit Kurkuma oder Ingwer, auch anderen Gewürzen. Manchmal arbeite ich tatsächlich auch mit Beta-INHCL und oder Verdauungsenzymen. Das passiert aber deutlich seltener, als viele Patienten annehmen. Das wird ja häufig so als der heilige Gral angesehen. In der Regel bekommt der Körper das aber ganz schön gut selber in den Griff, sobald man die Ernährung artgerecht und typgerecht gestaltet und schaut, dass der Körper einfach ja besser teampartnermäßig mit allem ausgestattet ist und versorgt ist, was er so braucht und indem man Stressfaktoren reduziert. Gegen akutes Brennen kann man manchmal mit Heilerde oder anderen bindenden Präparaten gut ansetzen und je nach Fall kommen unter Umständen auch Probiotika oder Präbiotika zum Einsatz. Das ist allerdings, gerade wenn du unter SIBO leidest, meistens kontraproduktiv. Das zeigt wieder, man muss da wirklich sehr genau gucken. Und diese Aufzählung ist auch nicht abschließend, sondern sie gibt wirklich die häufigsten eingesetzten Mittelchen wieder, mit denen ich so arbeite in der Praxis oder die da so in dem Kontext zum Einsatz kommen. Und ich wollte dir damit zumindest mal einen Überblick geben über die Bandbreite an naturheilkundlichen Behandlungsmöglichkeiten und dir da auch oder bei dir vielleicht auch so einen kleinen Hoffnungsschimmer wecken, wenn du da betroffen bist und das Gefühl hast, nichts hilft, dass es da vielleicht doch noch ein bisschen mehr gibt am Horizont, als du zunächst vermutet hast. Und wenn du SIBO- oder Reizdarmpatient bist, dann lege ich dir da ganz besonders nochmal meinen Online-Kurs SIBO Verstehen und Behandeln ans Herz. Da erkläre ich dir nämlich noch ausführlicher, wie dein Verdauungstrakt funktioniert, wie du rausfindest, was bei dir schief läuft und vor allen Dingen auch, wie du Magensäuremangel und Motilitätsstörungen wirklich zielführend individuell behandelst. Ich verlinke dir diesen Kurs mal in den Shownotes. Du findest ihn in meiner Bestform Academy. Da habe ich all meine Online-Kurse, E-Books und digitalen Ressourcen zusammengestellt, damit du da einen ganz einfachen Zugriff hast. Und was sich immer mehr herausstellt, auch wenn du keine SIBO nachgewiesen hast oder da noch keine Diagnose hast, auch dann ist dieser Kurs wirklich hilfreich, weil jede Art von, ich nenne das immer Reizdarmbeschwerden, ich mag das Wort nicht, das weißt du vielleicht schon, wenn du mir öfter schon zugehört hast, weil das ja wirklich so eine hilflose Diagnose ist von, wir wissen noch nicht so genau, was es ist. Und ich sage bewusst noch nicht, denn ich habe bis jetzt immer eine Ursache gefunden. Also dieser Kurs hilft wirklich jedem Reizdarmbetroffenen, würde ich mal behaupten, da seine Aufhänger zu finden und wirklich auch herauszufinden, kann ich ansetzen, um zielführend in die Behandlung auch nachhaltig einzusteigen. Ja, und in der nächsten Folge, kleiner Ausblick, da stelle ich dir einen ganz einfachen Test vor, mit dessen Hilfe du eine grobe Idee dazu gewinnen kannst, wie es um deine Magensäurebildung steht. Bis dahin bin ich gespannt auf deine Erfahrungen mit Magensäureüberschuss oder Mangel. Teile sie bitte super gerne mit mir über Instagram. Das ist immer am einfachsten. Da findest du zu jeder Folge einen Beitrag und in den Kommentaren können wir uns zumindest rudimentär austauschen. Da kannst du auch deine Fragen stellen und du weißt ja, ich nehme das immer dankend an und versuche das hier in den kommenden Folgen dann auch zu verwursteln oder mach mal wieder ein Q&A hier im Podcast oder vielleicht auch auf Instagram, damit wir einfach da auch die akuten Fragen klären können, die dich bewegen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du neue Impulse mitnehmen konntest, freue ich mich total, wenn du mir im Gegenzug eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter dalässt. Das wäre richtig toll, denn dann hilfst du mir einfach da sichtbarer zu werden und dadurch finden andere Betroffene die Folgen einfach viel, viel leichter. Und das wäre echt klasse, wenn du mich da unterstützen könntest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine säureoptimale Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Gabi.